Meine Damen und Herren, wir werden im Laufe der nächsten Sendungen Siedler zu dieser Gegend noch einmal und ausführlicher zitieren. Kein Kirchturm steht mehr von den 30, die noch Fontane sah. Fontane weiter, die Pappelallee geleitet uns bergab und macht erst am Fuße des Hügels einen breiten Kastanienwege Platz, der uns bis an den Eingang des Dorfes führt. Dieses Dorf ist Gusow, eines der größten und vornehmsten jener alten Wendendörfer, die lange vor der Urbarmachung die sumpfige Niederung des Bruches in weitem Zirkel umspannten. Schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts unter Kurfürst Friedrich Eisenzahn saßen hier die reich begüterten Schapelows und verblieben im Besitze bis 1649, wo die beiden minderjährigen Söhne des von einem seiner Knechte erschlagenen Maximilian Wilhelm von Schapelow das verschuldete Gut nicht länger zu behaupten vermochten. Gusow kam zu gerichtlicher Versteigerung und wurde von dem bis kurz zuvor in schwedischen Diensten gestandenen Obersten Georg von Derflinger, der sich schon 3 Jahre früher mit einer von Schapelow vermählt hatte, teils sub hasta erstanden, teils freihändig angenommen. Sub hasta, zu gut Deutsch, unter dem Hammer. Georg Freiherr von Derflinger wurde den 10. März 1606 zu Neuhofen in Oberösterreich geboren. Die Bedrückungen, denen sich die der neuen Lehre zugetanen Eltern um ihres Glaubens willen ausgesetzt sahen, führten zu einer Übersiedelung nach Böhmen, dem damaligen Protestantenlande. Wie hier die Jugend des jungen Derflinger verlief, ist nur zu mutmaßen. Er wuchs auf in Gottesfurcht und Redlichkeit und sein Vater, um niemanden zu beschweren, ließ ihn Schneider werden. So berichtet Pauli in seinem Leben großer Helden. Und aller entrüsteten Gelehrsamkeit zum Trotz ist es im Herzen des Volkes dabei geblieben. Und warum uns auch gewaltsam um jeden hübschen poetischen Zug in unseren Überlieferungen bringen. Indessen Schneider oder nicht, keinesfalls war er es lange. Der Held steckte drin und wollte heraus. Dazu waren denn die damaligen Tage die besten Tage. Alles stand in Krieg und Böhmen war sein eigentlicher Schauplatz, wenigstens zu Beginn der Verwicklungen. Derflinger trat als Gemeiner unter die Freischaren des Matthias von Thurn, machte alle Streifzüge mit und war mutmaßlich unter denen, die sich nach Zersprengung des Korps mit dem Führer desselben nach Ostpreußen wandten, um da selbst unter schwedischer Fahne weiterzukämpfen. Einzelheiten über diesen Abschnitt seines Lebens fehlen, ebenso über seine Teilnahme an den großen Kämpfen, die nach der Landung Gustav Adolfs in Sachsen und Mitteldeutschland folgten. Nichts verlautet über Lützen, Nördlingen, Wittstock. Doch muss seine Stellung bereits um 1637 eine derart befestigte gewesen sein, dass ein arger Eschek, das ist ein Schaden, eine Schlappe, den er um eben diese Zeit erfuhr, sein Ansehen im schwedischen Heere nicht mehr erschüttern konnte. Im genannten Jahre nämlich befand er sich mit einer Armeeabteilung in Thüringen und Banner ließ ihn auf seinem Weiterzuge zurück, um die Brandschatzungsgelder da selbst einzutreiben. Er lag in Hettstedt, eine Meile von Mansfeld, und hier war es, wo er von einem kaiserlichen Oberst namens Druckmüller mit 1000 Kroaten und 1500 Reitern überfallen wurde. Der Eschek war ein totaler, 400 Mann wurden niedergehauen, 500 gefangen und nur mit Mühe gelang es ihm, sich mit etwa 60 Pferden durchzuschlagen. Aber, wie Pauli metaphorisch hervorhebt, Unglücksfälle sind zuweilen einem Wasserdurchbruche gleich, wodurch ein Stein mit fortgeschwemmt wird, der auf einem Samenkorne lag. Und nun geht das Samenkorn auf und bestaudet sich nur umso stärker. Jedenfalls wurde der Ausgang dieser Affäre, wie schon angedeutet, unserem Derflinger nicht zum Übeln angerechnet. Und als 2 Jahre später Leonhard Torstenson an die Spitze des Heeres trat, erfolgten besondere Vertrauensstellungen, darunter eine Mission an den siebenbürgischen Fürsten Georg Rákóczi, der in das Bündnis gegen den Kaiser hineingezogen und zu einer Diversion bestimmt werden sollte. Das Jahr darauf, unmittelbar nach der zweiten Leipziger Schlacht gegen Piccolomini, wurde Derflinger nach Stockholm hin abgeschickt, um der Königin Christine mündlich die Siegesnachricht zu bringen. Und dies mochte der Zeitpunkt sein, den Pauli zu seinem Lieblingsbilde zurückgreifend in folgenden Worten geschildert hat. Bis dahin war Derflinger einer Staude gleich gewesen, die neben unzähligen anderen